SRF 2 Kultur.
Herzlich willkommen zur Passage 2, heute mit Hans-Jörg Schulz. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Ein historisches Ereignis, das die Welt veränderte, das Europa neu aufstellte, das vor allem aber das Leben der Menschen in der DDR auf den Kopf stellte. Über dieses historische Ereignis von vor 25 Jahren, über das Leben davor in der DDR und danach im Vereinigten Deutschland, möchte ich in der kommenden Stunde reden mit Marianne Birtler. Marianne Birtler war DDR-Bürgerrechtlerin, Ministerin in Brandenburg, Grünen-Politikerin und Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde. Frau Birtler, welches ist denn die intensivste Erinnerung, die Sie an diesen 9. November, also an diesem Tag, an dem die Mauer fiel, haben?
Na, ich bin Berlinerin und für mich war das natürlich ein unglaublicher Tag und ich bin noch in derselben Nacht in den Westen gegangen, geradezu rübergespült worden, kann man sagen, und habe die ganze Nacht dann mit Hunderttausenden anderen auf den Berliner Straßen gefeiert. Gleichwohl, obwohl ich diesen Tag nie vergessen werde, war das ja insgesamt eine aufregendste Zeit und der noch viel aufregendere Tag war für mich eigentlich der 9. Oktober, also einen Monat vorher. Denn der 9. November gilt zwar in aller Welt, die Bilder sind ja zu Ikonen eben geworden sozusagen, als das Symbol ja auch der Revolution. Aber eigentlich war es umgekehrt. Es gab erst die Revolution in der DDR und deswegen konnte auch nur die Mauer fallen.
Also das waren dann auch diese berühmten Leipziger Volksmärsche, wir sind das Volk und so,
die sogenannten Montagsdemos, genau, das war der Begriff. Und die Leute brauchten viel Mut, weil Demonstrationen waren natürlich verboten in einer Diktatur. Und am 9. Oktober stand es denn auch wirklich auf Messerschneide. Die Staatsmacht war darauf vorbereitet, mit Gewalt gegen die immer mächtigeren Demonstrationen vorzugehen. Die Krankenhäuser waren auf viele Verletzte, auch auf Schussverletzungen vorbereitet und. Also es war schon spannend und wir in Berlin wussten das. Wir hatten auch jeden Abend riesengroße Veranstaltungen in Kirchen, weil das anderswo gar nicht möglich war. Und da spitzen sich die Ereignisse zu und nach 2 Tagen und Nächten mit zahlreichen Verhaftungen, Prügelszenen und mit schrecklichen Erfahrungen auch vieler Menschen entspannte sich die Situation am 9. Oktober. Und da hatten wir zum ersten Mal das Gefühl, jetzt haben wir es geschafft.
Können Sie im Nachhinein sagen, dass es auch ein Glücksfall war, dass es eine friedliche Revolution geblieben
ist? Absolut. Und insbesondere angesichts der heutige Nachrichten, die wir aus aller Welt bekommen. Oder ich denke an den arabischen Frühling, an den Maidan und daran, wie viele Menschen auch heute noch ihr Leben lassen müssen, bloß weil sie für Selbstbestimmung und Freiheit sind. Und angesichts dessen empfinde ich das als großes Glück, dass wir keine Menschenleben zu beklagen haben.
Sie haben vorhin beschrieben, wie Sie rübergespült wurden in den Westen an diesem 9. Ja. November. Wie lässt sich denn dieses Freiheitsgefühl beschreiben, das Sie und Ihre Mitstreiter damals ergriffen hat?
Na, ich habe erstmal so eine unbändige Freude und so eine Ungläubigkeit empfunden. Und das, was einem zugleich dann durch den Kopf geht, da jagt ja ein Gedanke der andere. Also das so, ich habe noch so einige Erinnerungssplitter. Ich dachte dann an meine Kinder, prima, die werden nicht eingesperrt sein, so wie ich es in ihrem Alter war. Endlich anständige Kneipen, so ein Gedanke war, glaube ich, auch dabei. Aber auch so die kleine Sorge, werden jetzt die Menschen aus der DDR immer nur in den Westen fahren und nicht mehr demonstrieren? Das hätte ich auch nicht gut gefunden. Aber vor allen Dingen, dass mir die ganze Stadt wieder gehörte. Also wie gesagt, ich komme aus einer Berliner Familie und hatte noch den Mauerbau in Erinnerung. Damals war ich 13, vor allen Dingen auch wie meine Mutter darunter litt. Unsere Familie war zertrennt, Freundschaften. Und meine Mutter hat immer mit diesem Schmerz gelebt, mit der Grenze und dadurch auch wir. Und die sollte jetzt nicht mehr da sein. Also das war unglaublich.
War denn Freiheit für Sie und andere in der DDR vor allem das, was wir im Westen gelebt haben?
Naja, wenn, dann war es sowieso nur theoretisch. Also Sie haben ja Freiheit wirklich gelebt im Westen. Ich spreche jetzt nicht von der Freiheit im Plural, also den vielen kleinen Freiheiten, sondern von der verfassten Freiheit. Und die hatten wir nicht. Ich Aber interessanterweise wurde der Begriff gar nicht so oft genutzt. Ich komme vielleicht aus einer Familie, in der das ein wenig anders war. Für meine Mutter war Freiheit ein ganz zentraler Begriff. Und ich habe noch so Sätze im Ohr wie, ach Kinder, ich wünsche mir so, dass ihr noch mal die Freiheit kennenlernt und so. Aber das hat vielleicht in den Jahren oder Monaten vor dem Herbst 89 als zentraler Begriff gar nicht so eine Rolle gespielt. Es ging um Selbstbestimmung, es ging um Gerechtigkeit, es ging um Frieden, es ging um Reisefreiheit. Er war auch zumindest in Westdeutschland, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz war, seitens der politisch linksdenkenden Menschen auch irgendwie so ein Begriff, den man mit Vorsicht genoss. Also das galt als so ein konservativer Begriff. Ich persönlich hatte aufgrund meiner Herkunft überhaupt keine Mühe mit ihm und fand Freiheit immer ein erstrebenswertes Ziel.
Aber wenn Sie dann Ihre Heimat Berlin anschauen, die dann immer westlicher wurde, Gesamt-Berlin, wie hat sich denn Ihr Freiheitsideal weiterentwickelt? Freiheit ist ja heute sehr materialistisch auch besetzt.
Ja, so kann man es verstehen. Für mich bedeutet Freiheit zunächst einmal politische Freiheit, Selbstbestimmung, das Recht des Volkes, sich ein Parlament zu wählen, die Freiheit des Wortes, der Medien, Versammlungsfreiheit, also all diese zivilen, bürgerlichen Rechte. Natürlich wissen wir alle, dass man auch darauf zu achten hat, dass Freiheit nicht missbraucht wird und dass es dazu auch bestimmter Regeln bedarf. Das ist klar, das muss immer wieder neu ausgehandelt werden, dass Freiheit nicht auf Kosten anderer gelebt wird.
Sie beschreiben in Ihrer Biografie, Frau Birtler, sie heißt Halbes Land, ganzes Leben, wie Ihr früh verstorbener Vater, als er aus dem Krieg zurückkam, so etwas wie eine erhöhte Lebenslust dann auch entwickelt hat, was man ja verstehen kann. Ging Ihnen das ähnlich nach dem Mauerfall?
Würde ich nicht sagen, dass das eine Parallele war, denn wir haben ja in der Zeit bis zum Herbst 1989, als ich in der Opposition aktiv war, auch sehr lebendig gelebt. Also es war ja nicht so, dass man irgendwie morgens immer mit gesenktem Haupt sich auf den Weg machte, um Oppositionelle zu sein. Im Gegenteil, ich fand immer, wir hatten zwar einige Nachteile zu verkraften, aber wir hatten das lebendigere, mutigere, spannendere Leben als die Leute, die uns bewachten.
Sie beschreiben auch die DDR als Bruchbude und Zuhause zugleich.
Ja klar, ich habe ja kaum was anderes kennengelernt. Die DDR wurde kurz nach meiner Geburt gegründet und bis ich Anfang 40 war, habe ich mein Leben in der DDR verbracht. Insofern war das sozusagen mein da lebe ich, wenn Sie so wollen. Mhm. Aber es war kein schönes Zuhause.
Mhm. Aber es war trotzdem Heimat.
Ja klar, Heimat heißt ja nicht immer, dass man sich da wohlfühlt. Heimat kann man sich ja auch nicht aussuchen. Und ich meine, es gibt ja auch so die Rede davon, dass Heimat dort ist, wo die Freunde sind und wo die liebsten Menschen sind. Und das gab es natürlich auch alles für mich.
Wie lange hat es denn dann gebraucht, bis sich nach der Revolution 89 man sich in ganz Deutschland dann beheimatet fühlen konnte?
Naja, das ist ein Prozess. Das ist ja nicht so ein Punkt, wo man sagt, so jetzt habe ich es geschafft. Und manchmal empfinde ich auch heute noch eine gewisse Fremdheit oder sagen wir mindestens deutliche Verschiedenheit. Aber bezogen auf Berlin hab ich mir den Westteil meiner Stadt so stückchenweise erkämpft. Bin viel spazieren gegangen, rumgelaufen, bis ich so das Gefühl hatte, ach, jetzt kenne ich mich hier aus und das gehört auch zu meiner Stadt. Und auf Reisen habe ich dann natürlich auch mehr kennengelernt. Der am meisten, finde ich, habe ich den Unterschied immer gar nicht so sehr empfunden im Äußeren, also in den damals noch unrenovierten grauen Häusern, beziehungsweise im Westen, in den sehr noblen Straßen oder so, sondern im Umgang mit den Menschen. Wir hatten eben auch zwei unterschiedliche Kulturen entwickelt im Laufe der Jahrzehnte.
Gehörte zu dem neuen Freiheitsgefühl auch, dass man jetzt reisen konnte oder konnten Sie vorher schon reisen?
Ich hatte die Möglichkeit, was eine große Ausnahme war, schon dreimal sogar zu fahren. Und zwar war das sowas wie eine kirchliche Dienstreise. Die evangelische Kirche hatte ab und zu die Möglichkeit, Mitarbeiter oder aktive Menschen zu internationalen Veranstaltungen oder Konferenzen oder so zu schicken. Allerdings wurden die sehr sorgfältig ausgewählt, vor allen Dingen danach, wie groß die Chance war, dass die dann auch zurückkamen. Und ich war verheiratet und hatte 3 kleine Kinder. Da war die Chance ziemlich groß, dass ich nicht wegbleibe. Mhm. Das war einer der Gründe, glaube ich, weshalb ich fahren durfte.
Also hätten Sie keine Kinder gehabt, hätte man Sie vielleicht nicht
reisen lassen. Wahrscheinlich nicht.
Im Jahr nach dem Mauerfall, am 3. Oktober 1990, kam es dann zur deutschen Vereinigung. Vielen ehemaligen Bürgerrechtlern war damals ja gar nicht so zum Feiern zumute. Wie war denn Ihre Gefühlslage, als die DDR dann aufgelöst wurde?
Die war sehr gemischt. Ich erinnere mich noch an einen Spaziergang, den ich machte abends, am Vorabend der Deutschen Einheit. Da gab es ja einen Festakt zuvor im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Und dann sollte es eine große Feier bis Mitternacht geben, da am Reichstag. Und mir war nicht wirklich nach Feiern zumute. Also ich war ja nicht gegen die Deutsche Einheit. Also ich hatte zum einen, ein paar Probleme mit der Art und Weise, wie die Deutsche Einheit verwirklicht wurde. Da gab es ja auch unterschiedliche politische Modelle. Und das, was dann wirklich Realität wurde, das fand ich nicht optimal. Aber es war auch, Sie haben eben selber diesen Begriff Zuhause genannt, So unschön dieses Zuhause war, ist es denn doch noch mal was anderes, wenn man sich klar wird, das gibt's morgen nicht mehr und alles wird anders. Also ich würde meine Stimmung am ehesten mit nachdenklich und abwartend bezeichnen.
Was hätten Sie denn für eine Option gehabt für die Weiterentwicklung der DDR?
Ja, das gab ja immer mehrere Möglichkeiten, auch nach dem Grundgesetz. Das eine war der Grundgesetz Artikel 23, der dann auch sozusagen angewandt wurde. Das war da ist das Vereinigte Deutschland gebildet worden aufgrund eines Beitritts der ostdeutschen Bundesländer. Es hätte aber auch noch die Möglichkeit gegeben, nach Grundgesetz Artikel 146 eine gemeinsame verfassungsgebende Versammlung zu wählen und sozusagen die deutsche Einheit mit einem verfassungsgebenden Prozess zu verbinden. Ich hätte diesen Weg politisch vernünftiger und eleganter gefunden, auch wenn das Ergebnis, die neue Verfassung, dem Grundgesetz zum Verwechseln ähnlich gewesen wäre. Das ist ja ein gutes Grundgesetz. Worum es mir ging, war der Prozess, dass sozusagen man nach Überwindung einer Diktatur erstmal ein demokratisches Subjekt werden muss. Das war so die Idee und ich glaube, es hätte sozusagen auch dem Prozess der inneren Einheit wahrscheinlich gut getan. Ich war damals sogar noch für einen langsameren Weg in die deutsche Einheit. Da habe ich mich aber getäuscht. Der wäre nur gegen große Widerstände in der Bevölkerung möglich gewesen. Also zu dem Tempo gab es keine Alternative.
Haben Sie das Gefühl, dass die Ostdeutschen heute in diesem Vereinigten Deutschland nach 25 Jahren angekommen sind?
Da müsste man fragen, was verstehen Sie unter angekommen?
Also wenn ich es mir mal rein äußerlich jetzt betrachte, wenn ich in Städte reise, Erfurt, Potsdam, Dresden und so, die sind ja alle ganz toll aufgebaut worden und funktionieren toll, viel besser als viele westdeutsche Städte, Duisburg, Dortmund und so weiter. Also äußerlich scheint es zu stimmen, aber innerlich sind die Menschen auch wirklich dabei in diesem Vereinigten Land?
Deswegen antworte ich also auf die Frage, wann haben wir denn nun die Einheit, auch die innere Einheit erreicht, antworte ich meist mit einer Gegenfrage. Woran würden Sie das denn festmachen? Also daran, dass, wenn man in Rostock den Hauptbahnhof verlässt, dass man denn sich umguckt und nicht mehr merkt, dass man im Osten ist? Oder daran, dass alle für die gleiche Arbeit gleiche Gehälter bekommen? Oder daran, dass im Bundeskabinett mindestens ein Drittel der Minister aus Ostdeutschland kommt? Oder in den überregionalen Verbänden, in der Wirtschaft, in den Medien und so weiter proportional auch mehr Ostdeutsche vertreten sind. Also man kann sich der Frage nähern, wie man will oder ob man das Gefühl hat, das ist jetzt alles mein Land oder so. Und deswegen muss man immer klären, was ist denn jetzt die innere Einheit, dass die Menschen sich nicht mehr getrennt fühlen. Und ich glaube, dass es sehr ungleichzeitige Entwicklungen gab und dass, wenn Sie heute fragen würden, auch viele Menschen diese Frage nach der inneren Einheit verneinen würden, weil es manchmal auch noch Fremdheit gibt. Es gibt auch viele, die merken das gar nicht mehr. Also insbesondere Jüngere, für die ist das, also meine Enkelgeneration, für die ist das hoffentlich oder wahrscheinlich kein Thema mehr. Aber wenn sie so an den Stammtischen sich mal umhören, im Osten und im Westen, da werden, glaube ich, noch sehr unfreundliche Dinge übereinander gesagt.
Sie zitieren in Ihrem Buch, Frau Birtler, Sören Kierkegaard mit der Weisheit, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist ein sehr schöner Satz. Haben Sie zum Beispiel jemals verstanden, was Menschen damals dazu gebracht hat, andere zu verraten?
Naja, da gibt es auch nicht nur eine Antwort. Die einen hatten die moralischen Maßstäbe nicht, die sie daran gehindert hatten. Oder sie haben es aus Angst getan oder weil sie sich Vorteile versprochen haben oder weil sie das irgendwie prickelnd fanden, so mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Manche auch, weil sie meinten, das ist dringend nötig für den Sozialismus und da müssen sie was tun. Das waren aber, glaube ich, gar nicht so viele. Also es gab unterschiedliche Motive, glaube ich. Insgesamt in der Bevölkerung war eigentlich klar, gespitzelt wird nicht. Man verrät seinen Nachbarn, seinen Freunden, seinen Mitmenschen nicht. Und diejenigen, die das trotzdem taten, die sind nicht nur verpflichtet worden, darüber zu schweigen, die haben auch im eigenen Interesse nicht geschwiegen. Denn wenn man sowas über jemanden wusste, hat man großen Bogen um ihn gemacht.
Die Beschäftigung mit der sogenannten Staatssicherheit, also mit der Stasi, hat ja einen großen Teil ihres Lebens dann im Westen auch eingenommen. 10 Jahre lang haben sie die Unterlagenbehörde geleitet, also die Vergangenheit der DDR-Staatssicherheit aufgearbeitet. Auf die Arbeit würde ich gern später nochmal im Detail kommen, aber zunächst interessiert mich mal, hat dieser intensive Blick in die Abgründe von menschlichen Existenzen ja auch, hat der ihren Glauben an das Gute im Menschen auch erschüttert?
Nein, so würde ich das nicht sagen. Ich habe zwar tatsächlich nochmal, obwohl ich mich auch schon vorher für das Thema interessierte, aus der Beschäftigung mit den Akten nochmal neu lernen müssen, was Menschen unter Umständen Menschen antun. Aber ich habe auch die ganz andere Seite kennengelernt, weil die Akten natürlich sehr viele, sehr eindrückliche Geschichten enthalten von Menschen, die mutig waren, die widerstanden haben, die sich widersetzt haben. Und das ist eigentlich ganz logisch, wenn man sich fragt, für wen hat sich denn die Stasi besonders interessiert? Wen hat sie denn beobachtet? Über wen hat sie denn Akten angelegt? Das ist natürlich der interessantere Teil der Bevölkerung. Und deswegen finden wir in den Unterlagen aus allen Jahrzehnten der DDR sehr berührende Geschichten von Menschen, die sich eben nicht gebeugt haben oder die sich mit Witz dem Zugriff der Stasi entzogen haben oder mit Schleue und so. Und das sind tolle Geschichten, die uns ohne die Stasi-Unterlagen nicht zur Verfügung stünden. Deswegen muss man immer über beides reden. Das ist bedrückend zu erfahren, wie Menschen zersetzt wurden, wie sie wirklich seelisch, beruflich oder auch sonst wie vernichtet wurden. Und dann daneben all die anderen, die sagten, da mache ich nicht mit, ich mache was ganz anderes, ich lebe so, wie ich das für richtig halte.
Wenn man heute an die DDR denkt im Ausland, dann denkt man ja sehr stark auch an die Stasi oder vor allem an die Stasi. Wie erfolgreich war sie denn eigentlich wirklich?
Ich würde, bevor ich auf diese Frage antworte, denn doch noch mal sagen, das bedauere ich ein bisschen, dass immer, wenn an die DDR gedacht wird, einseitig an die Stasi gedacht wird. Die gehört natürlich dazu und man muss etwas über sie wissen, um zu erfahren, wie eine Diktatur funktioniert. Aber es war kein Stasi-Staat, es war ein SED-Staat. Herr im Hause war die SED, die Sozialistische Einheitspartei, die führende Partei. Und die Stasi war deren Dienstleistungsinstrument, wenn Sie so wollen. Sie nannte sich ja auch Schild und Schwert der Partei. Das war ja sozusagen so eine etwas lyrische Umschreibung. Und da wird ja schon klar, die Stasi war nicht dazu da, die Bevölkerung zu schützen oder die Verfassung zu schützen. Sie war kein Verfassungsschutz, sondern sie war ein Parteischutz. Schild und Schwert der Partei. Sie sollte die Macht der SED schützen. Vor Feinden oder vor Menschen, die sie für Feinde hielt.
Also wenn Sie Opposition waren, waren Sie Opposition zur SED und nicht zur Stasi?
Ja.
Was haben Sie denn, Frau Birtler, über sich selber entdeckt in den Akten?
Ja, gar nicht so sehr viel, weil die Akte, die zu mir angelegt war, das war eine operative Personenkontrolle mit dem Namen Solidarität, die ist noch im November 89 vernichtet worden. Das geht aus der Karteikarte hervor, die zu mir existiert. Aber die Stasi, die hat sich auch bis heute noch nicht wieder angefunden, aber die Staatssicherheit...
Da ist sehr viel geschreddert worden, ja?
Ja, geschreddert, verkollert, verbrannt. Also das gab ja, bevor die Bürgerkomitees die Stasi-Dienststellen besetzten, gab es ja schon eine lebhafte Vernichtungsaktion. Gleichwohl ist, weiß ich inzwischen doch einiges darüber, was sie über mich gesammelt haben oder was sie über mich wussten. Denn vieles hat die Staatssicherheit zweifach oder dreifach aufbewahrt. Oder ich hatte auch aus den Akten meiner engen politischen Freunde schon erfahren, wer uns verraten hat, sodass diese Fragmente, die dann später auftauchten, für mich keine großen Überraschungen mehr bargen. Und ich hatte Glück. Es gibt ja, natürlich gab es auch in meiner Umgebung Menschen, die sich als Verräter als Verräter enttarnt wurden. Ibrahim Böhme zum Beispiel gehört dazu, mit dem ich befreundet war. Aber es war niemand darunter, der mir sehr nahe gestanden hat. Und ich hatte immer, habe so in all den Jahren die Erfahrung gesammelt, wenn man den Verrat bei jemand entdeckt, weiß ich, sogar bei Angehörigen oder bei engen Herzensfreunden, denen man wirklich absolut vertraut hat, dann entstehen richtig die ganz tiefen Kränkungen und Verletzungen. Und da bin ich sehr froh, dass mir das erspart geblieben ist. Bei mir beschränkte sich das auf Enttäuschungen.
Konnten denn diejenigen, denen das nicht erspart geblieben ist, konnten die jemals ihren Verrätern, sagen wir mal, vergeben oder verzeihen?
Ich habe natürlich keinen Überblick, aber irgendwie mussten sie lernen, damit zu leben. Und das haben sie auf ganz verschiedene Weise getan. Manche haben einfach die Verbindung gekappt und wollten nie wieder was hören. Ich kenne einen Fall einer Frau, die von ihrem Mann auch verraten wurde, die sich viele Jahre später dann, ja, ich weiß nicht, ob man das Versöhnung nennen kann, aber jedenfalls konnten sie wieder miteinander reden. Ein Freund von mir, dessen Mutter über ihn Berichte an die Stasi geliefert hat, hat so konstruiert, das hat sie bestimmt gemacht, um mich irgendwie zu schützen oder so, weil er damit konnte er es dann besser aushalten. Also da muss jeder seinen eigenen Weg finden, natürlich, ja. Aber manche sind so bitter geworden und sind ihre Bitternis auch bis heute nicht losgeworden.
25 Jahre nach dem Mauerfall ist in der heutigen Passage 2 die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Marianne Birtler zu Gast. Frau Birtler, wir führen dieses Gespräch fürs Schweizer Radio im ARD-Hauptstadtstudio. Wir sind hier mitten in Berlin. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie sind echte Berlinerin, in Ostberlin groß geworden. Was ist denn geblieben vom Berlin Ihrer Jugend?
Na, vieles. Also dieses Berlin gibt's ja noch und ich wohne auch noch im früheren Ostberlin, 300 Meter von der früheren Grenze entfernt. Und immer wenn ich darüber gehe, was ich ganz oft mache, weil ich zur U-Bahn oder zur Straßenbahn gehe und so, macht mein Herz, durch Berlin führt ja so ein doppelter Pflastersteinstreifen, um die Menschen daran zu erinnern, wo die Mauer mal stand. Ja. Und manchmal braucht man den auch, um zu rekonstruieren, wo war die denn eigentlich, die Grenze. Und da macht mein Herz immer noch einen kleinen Hüpfer, wenn ich über diesen Streifen gehe, weil es mir immer wieder einfällt, hier konnte ich früher nicht lang. Aber die Häuser sind schöner geworden natürlich, manche sogar ein bisschen zu schick für meinen Geschmack, aber es ist natürlich angenehmer, es gibt Cafés, es gibt Restaurants, man kann, die Leute trinken auf der Straße ihren Kaffee, es gab aus irgendwelchen Gründen in der DDR keine Straßencafés, wo man draußen sitzen konnte. Und insbesondere im Sommer habe ich einerseits das Gefühl, hier bin ich zu Hause, es ist die Stadt, wo ich immer gelebt habe. Die Straßen heißen ja auch größtenteils noch so wie früher, aber es ist eine freie Stadt mit buntem Leben. Das ist jetzt so eine Mischung, aber ich erkenne sie auch noch wieder, diese alte Stadt, in der ich groß geworden bin.
Sie haben damals, Sie haben es vorhin schon erwähnt, in der evangelischen Kirche gearbeitet, in der Kinder- und Jugendarbeit vor allem. Die Kirche hat ja einen gewissen Freiraum schaffen können innerhalb dieses Staates. Woher kam denn Ihre Nähe zur Kirche im atheistischen Staat?
Die hatte erstmal gar nichts mit der Politik zu tun. Ich komme auch aus einem ziemlich unfrommen Elternhaus, aber so einem, wo man aus traditionellen Gründen halt konfirmiert wurde. Und deswegen musste das Wort nehme ich ganz bewusst, weil ich von alleine nie auf die Idee gekommen wäre, musste ich dann zum Konfirmandenunterricht gehen und konfirmiert werden. Und in dieser Zeit habe ich dann aber Spaß dran gefunden. Also ich war dann in der jungen Gemeinde und dann war ich im Lautenchor, habe dort Gitarre spielen gelernt, war so eine sehr eher pietistisch geprägte Gemeinde. Dann habe ich mich auch noch in den Pfarrerssohn verliebt, was sicherlich auch noch eine Rolle spielte. Jedenfalls war das für mich als junges Mädchen dann eine sehr, sehr wichtige, auch sehr ernsthafte Angelegenheit, Christ zu sein und das auch zu leben. Und erst später kam dann hinzu, dass ich entdeckt habe, aha, Hier in den Kirchen geschehen ja auch Dinge, die es anderswo nicht gibt, nicht geben darf. Gesprächskreise, wo man freimütig über alle möglichen Themen diskutiert, wo man auch Bücher, die man sich aus dem Westen besorgt hat, vorstellt zum Beispiel, wo man über Umweltfragen spricht. Und es wurde ja denn im Lauf der Jahre immer stärker, dass beispielsweise verbotene Künstler überhaupt nur in kirchlichen Räumen Gelegenheit hatten, mal aufzutreten, oder dass bestimmte Gruppen, die zu Themen arbeiteten, wie Ökogruppen, Dritte Weltgruppen, Schwulengruppen, Lesbengruppen und so, das wäre ja alles illegal gewesen, wenn die das zu Hause gemacht hätten oder irgendwo. Man konnte ja dafür sowas keine Räume mieten. Das wäre ja illegale Gruppenbildung gewesen und damit strafbar. Selbst Eltern, die mit behinderten Kindern, die sich regelmäßig treffen wollten, um sich auszutauschen, durften das nicht einfach so machen in der DDR. Und da war immer das Mittel der Wahl, geht doch zur nächstgelegenen Kirchengemeinde und fragt, ob ihr euch dort regelmäßig treffen dürft. Und damit war man quasi eine kirchliche Gruppe geworden und damit auch geschützt. Den Staat hat das einerseits geärgert, die wollten das eigentlich nicht, aber sie konnten auch nicht wirklich was dagegen tun, denn wir sprechen ja von den 70er und 80er Jahren, wo die SED so viel Wert auf ihr internationales Image gelegt hat. Sie wollte als ein anständiger, humaner Staat gelten und da darf man solche kirchlichen Aktivitäten nicht verbieten und das haben wir uns zunutze gemacht.
Die Kirche war sehr stark in der Opposition. Die vorhin auch schon erwähnten Montagsdemonstrationen in Leipzig sind auch von dem gerade verstorbenen Pfarrer Führer organisiert worden. Wäre denn die Mauer auch ohne die Kirche gefallen?
Ja, also schon, wenn man sich mal ansieht, dass die Mauer ja nicht erst am 9. November gefallen ist. Also schauen Sie sich den September an. Da wurde der Stacheldraht in Ungarn durchschnitten. In Polen gab es längst runde Tische. Also der Mauerfall ist zwar zum Symbol geworden und die Bilder davon Ikonen, aber eigentlich ist ja das System schon vorher gebröckelt und die Mauer ist spätestens im September in Ungarn gefallen. Der Ostblock war damit nicht mehr hermetisch abgeriegelt. Und die Leute sind in Scharen auch aus der DDR über Ungarn noch in den Westen gegangen oder über die Prager Botschaft beispielsweise. Also das System war damit löchrig, was auch damit zusammenhing, dass man seit einigen Jahren nicht mehr fürchten musste, dass, wenn die Menschen protestieren, binnen kurzem russische Panzer durch die Straßen rollen. Das war seit Gorbatschow anders. Der hatte ja die Brezhnev-Doktrin de facto außer Kraft gesetzt. Und damit, deswegen war das ein Prozess, ne? Also die Mauer fiel an verschiedenen Stellen in Europa, so kann man es vielleicht sagen.
Was war denn für Sie, was war das für ein Gefühl, wenn man an so etwas geschichtlich Einmaligen wie einer Revolution teilnimmt? Das passiert ja nicht so vielen Menschen.
Nein, ich merke auch, dass meine Kinder mich manchmal sogar ein bisschen drum beneiden. Also sie gönnen mir das von Herzen. Aber zu sagen, meine Gott, meine Güte, was du alles erlebt hast. Also sie waren ja da auch schon denkende Menschen. Sie haben das auch ein bisschen mitbekommen, aber waren noch nicht so aktiv wie ich. Und manchmal erlebe ich es auch im Gespräch so mit meinen Westfreunden, dass die sagen, boah, was du erlebt hast. Und wir alle miteinander sind froh, zu einer Generation zu gehören, die also erstmal schon mal keinen Krieg miterleben musste, keine Not und dann auch noch die Befreiung von einer Diktatur. Das ist schon, haben wir schon ganz schön Glück gehabt.
Können Sie denn aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, wie Opposition entsteht? Das muss ja irgendwie mal, da muss man ja zusammenfinden, da muss man sich ja auch organisieren. Wie war das damals?
Ich habe so bei mir und auch bei meinen politischen Freundinnen und Freunden die Erfahrung gemacht, dass das auch eine Sache ist von Entwicklung. Man steht nicht eines Tages nach gründlichem Nachdenken auf und sagt, so ab morgen bin ich Opposition. Manchmal fängt das sogar ganz unpolitisch an. Irgendwann stellt man fest in der Schule oder später, so was die wollen, lasse ich nicht mit mir machen. Ich will meine bunten Haare haben und wenn die mich dann in eine bestimmte Ecke stellen, dann protestiere ich dagegen oder ich will Musik hören, die mir gefällt oder ich will mich gegen Umweltzerstörung engagieren. Und wer immer sozusagen sich für eine Sache so engagiert hat, geriet dadurch, dass wir in einer Diktatur lebten, sehr schnell an Grenzen, die der Staat setzte. Und dort an der Grenze wurde es manchmal ziemlich ungemütlich und man traf dort andere. Gerhard Schöne, ein bekannter Liedermacher aus der DDR, der hat mal in einem Lied so einen Politisierungsprozess witzig beschrieben. Das Lied handelte von einem jungen Mann, der sich eigentlich nur für Kröten interessierte, die immer an einer bestimmten Stelle über die Straße wollten und dort von Autos totgefahren wurden. Dann hat er ein Schild aufgestellt. Autofahrer, Achtung, fahrt vorsichtig. Dann kam der ABV, also der Abschnittsbevollmächtigte, also die Polizei, und sagt, Schilder aufstellen ist hier verboten. Da hatte er schon zwei Themen, die Kröten und warum dürfen hier keine Schilder aufgestellt werden. Vielleicht hat er es denn trotzdem aufgestellt. Daraufhin wurde er das erste Mal festgenommen und kam mit anderen ins Gespräch, denen es bei ganz anderen Themen genauso gegangen sind. Und ich schmück das jetzt so ein bisschen aus, aber das ist so nach meiner Erfahrung auch der Weg, den Menschen gegangen sind. Sie haben, weil sie sich an Grenzen gerieben und gestoßen haben, haben sie natürlich die Gemeinschaft mit anderen gesucht, denen es genauso gegangen ist. Und es gab natürlich auch ein Bedürfnis, sich auszutauschen darüber. Wie finden wir denn das? Und kann man was machen gegen diese Zustände?
Dann nach der Wende haben Sie ja wie andere DDR-Oppositionelle auch rasch politische Verantwortung auch übernommen. Sie wurden Bildungsministerin in Brandenburg. Was konnten Sie denn als erstes abschaffen in den alten DDR-Schulen?
Das war ja schon in Gang gekommen. Also die Revolution war ja im Herbst 89 und die neue Landesregierung, die gab es ja dann erst im Herbst 1990. Und das war ja ein spannendes Jahr, in dem beispielsweise bereits der Wehrkundeunterricht aus den Schulen verschwunden war, in dem es keine Pflicht mehr war oder de facto Pflicht, Pionier zu sein oder Mitglied der Freien Deutschen Jugend. Die Lehrer waren zum Teil auch sehr verunsichert. Manche haben die Ärmel hochgeschoben und haben neue Konzepte entwickelt. Andere haben sich eher gesträubt gegen das Neue, was auf sie zukam. Und dann mussten wir natürlich diskutieren, was wollen wir für neue Schulen? Wie sollen die Strukturen sein? Wir mussten alles auf einmal machen. Wir brauchten neue Rahmenpläne. Wir hätten am liebsten neue Lehrer gehabt. Wir brauchten neue Schulformen. Wir brauchten neue Materialien für den Schulunterricht. Also da gab es innerhalb eines Jahres so viel Veränderung, wie es sonst wohl in 10 Jahren nicht gibt. Hinzu kommt, dass es ja auch noch kein Ministerium gab. Die DDR hatte ja Anfang der 50er Jahre die Bundesländer abgeschafft, also aufgelöst und stattdessen Bezirke, Verwaltungsbezirke gegründet. Und die Bundesländer, also Brandenburg, Sachsen, Thüringen und so weiter, wurden ja überhaupt erst im Sommer 1990 wieder neu gegründet. Das heißt, wir mussten nicht nur alles umkrempeln, wir mussten auch erstmal die Strukturen dafür schaffen, Ministerium aufbauen, Verwaltungsstrukturen aufbauen. Also nachträglich kann einem schwindlig werden, wenn man sieht, was da alles zu tun war. Und das in allen Bundesländern, Ostbundesländern gleichzeitig, während rundherum alles ebenso in Veränderung begriffen war. Das war ein spannender Prozess, sehr, sehr anstrengend, sehr aufregend, sehr erschöpfend auch manchmal. Aber keiner, der dabei war, mag die Zeit missen oder hat sie vergessen.
Die Vergangenheit hat Sie dann aber auch in der brandenburgischen Regierung nicht losgelassen. Der Ministerpräsident Manfred Stolpe war damals sehr populär. Der kam auch, wie Sie, aus der Arbeit der evangelischen Kirche in der DDR. Warum haben Sie sich denn schon bald mit ihm überworfen?
Ich habe mich nicht überworfen. Es hatte sich herausgestellt, dass Manfred Stolpe jahrzehntelang konspirativ mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet hat. Es gab Streit darüber. Das war auch nicht umstritten. Streit gab es darüber, wie man das einordnet, wie man das versteht. Für mich war das gänzlich inakzeptabel. Er hatte unser Vertrauen gebrochen. Wir hätten ihm nie manches erzählt von dem, was wir gemacht haben, wenn wir von diesen Kontakten gewusst hätten. Und wie er damit umgegangen ist, fand ich auch problematisch, sodass ich dann sehr schweren Herzens, muss ich sagen, nach 2 Jahren Ministeramt mein Amt abgegeben habe. Ich konnte ihm gegenüber nicht mehr loyal sein.
Ein anderer, mit dem Sie sich auch immer wieder angelegt haben, den wir auch in der Schweiz gut kennen, ist ja Gregor Gysi. Werfen Sie ihm Ähnliches vor wie Stolpe?
Das hat jetzt gar nichts mit meiner persönlichen Meinung zu tun. Der Deutsche Bundestag hatte ja eine Kommission gegründet, die sehr in einem sehr, sehr gründlichen Prozess über 2 Jahre alle Hinweise, alle Nachweise, alle Unterlagen prüfte und Zeugen angehört hat und ist dann zu dem definitiven Schluss gekommen, dass Gregor Gysi konspirativ mit der Stasi zusammengearbeitet hat. Das kann jeder nachlesen. Das steht als Drucksache des Deutschen Bundestags im Internet. Dass er das heute abstreitet, das wissen wir. Aber ich weiß, dass diese Kommission sehr gründlich gearbeitet hat. Und in den Jahren danach ist nichts, auch in meiner Amtszeit, ist nichts bekannt geworden, dass dieses Votum entkräftet hätte. Im Gegenteil.
Frau Bittel, Sie waren ja immer sehr mutig als Bürgerrechtlerin. Sie waren mutig als Ministerin, sind zurückgetreten, was ja auch nicht so leicht fällt. Sie haben auch Streitlust und Mut in späteren Ämtern bewiesen. Wie oft haben Sie denn Angst gehabt? Gibt es für Sie Ängste in der Politik?
Ja, immer wieder. Und ich glaube den Leuten eigentlich nicht, die behaupten, dass sie nie Angst hatten. Die Frage ist ja immer, wie man mit der Angst, also es wäre auch dumm, keine Angst zu haben.
Haben Sie auch Angst vor Ihrem eigenen Mut gehabt?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich beschreibe es mal mit einer kleinen Geschichte, die ich mal mit jemand anders erlebt habe. Hier in Berlin-Brandenburg gab es mal einen Bischof, der inzwischen nicht mehr lebt, der auch in der NS-Zeit politische Probleme hatte und dann in der DDR wieder. Ich war mal dabei, als junge Leute ihn fragten, ihn interviewten und irgendwann kam auch die Frage, haben Sie denn nie Angst gehabt? Und da überlegte er einen Moment und sagte, doch schon, aber die Angst, mich vor meinen Freunden zu blamieren, die war größer. Und das ist ein Satz, den ich mir gemerkt habe, weil er, glaube ich, zum Teil jedenfalls auch für mich zutrifft. Erstens sagt dieser Satz, du kannst ruhig Angst haben, aber sieh zu, dass die Angst nicht dich hat. Lass dich nicht von ihr beherrschen. Und das Zweite ist, was ist eigentlich unser innerer Maßstab, an dem wir uns ausrichten? Davor hätte ich wirklich Angst gehabt, dass meine Freunde sich von mir abwenden und sagen, boah, bei der geringsten Anforderung knickt die ein oder so. Also das ist mir, so geht es den meisten Menschen, die ehrlich zu sich selbst sind. Man will, im Grunde ist es ja auch Teil von sich selbst. Man hat ja die Maßstäbe anderer auch irgendwie verinnerlicht oder die Erziehung, die ein Mensch genossen hat. Und davor will man gern bestehen. Dieses Sprichwörtliche, wenn ich ins Spiegel gucke, will ich mich nicht fürchten, sondern will da jemanden sehen, zu dem ich Ja sagen kann. Das spielt ja auch eine Rolle. Schlimm wird es, wenn die Angst einen lähmt oder zu Dingen veranlasst, die man eigentlich nicht will oder die anderen schaden oder so. Insofern, also ich meine, ich habe aus dem Herbst 89 noch die Vollmacht meiner Freundin Ulrike Poppe, mit der ich berechtigt wurde, dann ihre Kinder aus dem Kindergarten abzuholen, wenn sie und ihr Mann verhaftet werden. Und wenn man sowas schreibt, ist das ja auch ein Ausdruck von Angst. Aber Ulrike und Gerd Poppe waren überhaupt keine ängstlichen Menschen. Die haben das vielleicht mal gespürt und haben gesagt, müssen wir halt Vorsorge treffen. Und man muss sagen, nicht unwichtig im Vergleich zu vielen anderen Diktaturen in den 80er Jahren brauchten wir keine Angst mehr, um Leib und Leben zu haben. Da sind Menschen nicht hinterrücks erschossen worden, so wie man das manchmal heute hört, Russland zum Beispiel. Zwar waren die Internierungslager bis zum Ende der DDR vorbereitet, auch die Listen der Menschen, die da interniert werden sollten an einem Tag X, aber das wussten wir ja zum Glück nicht und hatten nicht das Gefühl, dass jederzeit einer von uns verschwinden kann oder ermordet werden kann. Das macht schon einen großen Unterschied aus.
Kann man sagen, oder können Sie das im Nachhinein feststellen, waren die Ängste in der DDR größer als in der Bundesrepublik?
Wovor jetzt?
Vor dem alltäglichen Einsatz. Hier ist es ja auch nicht so einfach im Westen, sich wirklich engagiert für etwas einzusetzen, ja, oder auch in der Schule den Mund aufzumachen.
Naja, das ist ja etwas, was ich dann danach, also nach 1990, mit etwas Mühe gelernt habe, dass Zivilcourage auch in einer Demokratie nicht Selbstverständliches ist. Da geht's dann aber um ganz andere Sachen. Also selbst Bundestagsabgeordnete sind ja manchmal sehr zurückhaltend, weil sie Angst haben, das nächste Mal nicht auf die Landesliste gewählt zu werden. Oder es geht um die Karriere oder es geht um die Schullaufbahn der Kinder oder einfach nur darum, sich nicht unbeliebt machen zu wollen oder so. Zögerlichkeit und Feigheit sind nun wirklich keine Eigenschaften, die es nur in der Diktatur gibt. Manchmal wünschte ich mir, dass wir die Freiheiten, die wir in einem freiheitlichen System haben, auch wirklich offensiver nützen würden und nicht so schnell einknicken, bloß weil wir Nachteile fürchten.
Es gibt ja, Frau Birtler, einige Ex-Mitglieder aus der Bürgerrechtsbewegung, wir haben das vorhin schon mal kurz angesprochen, die sehr enttäuscht sind über das, was aus Deutschland in den letzten 25 Jahren wurde. Es gibt also auch diese Enttäuschung, aus der eine gewisse DDR-Nostalgie entstanden ist dann hinterher und die es heute auch noch gibt. Verstehen Sie das, diese Nostalgie?
Ja, diese DDR-Nostalgie, die finde ich eher bei Menschen, die wirklich Mühe hatten, sich von der DDR zu verabschieden oder die es nicht geschafft haben, sozusagen die neuen Herausforderungen, die auf sie zukamen, einschließlich ihres Berufs oder so auch zu meistern. Für viele war es auch zu spät, einen beruflichen Neuanfang zu wagen. Und das ist schon bitter, wenn man merkt, jetzt lebe ich zwar in der Freiheit, aber für mich ist der Zug abgefahren. Ich schaffe das nicht mehr. Da verstehe ich schon, dass manch einer denn etwas wehmütig zurückschaut. Das andere sind die Leute auch, das haben Sie ja angesprochen, Menschen, die eigentlich widerstanden haben und aus der Opposition kamen und auch irgendwie klagen. Die sehnen sich nicht nach der DDR zurück. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber die können wirklich die Freiheit, in der wir leben, nicht wirklich genießen, weil sie sich immer noch nach einem noch anderen Paradies sehnen.
Also sie haben auch nicht, diese Menschen haben dann auch nicht richtig Fuß gefasst hinterher. Sie haben,
ja, das ist manchmal mein Eindruck. So viel sind es nicht. Aber wenn ich sie dann frage, ich sage, wenn du jetzt immer noch nicht zufrieden bist, ich meine, es gibt viele Gründe zur Unzufriedenheit, das wissen wir ja. Ich bin ja auch nicht mit allem einverstanden. Aber ich weiß, dass wir nun mal nicht im Paradies auf Erden leben. Aber es gibt Menschen, die offenbar immer noch so eine Sehnsucht haben nach einem Land, in dem alles in Ordnung ist. Denn wenn ich dann frage, na, wo würdest du denn lieber leben, dann fällt ihnen auch nichts ein. Ne?
Vielleicht ist das ja auch der Preis, den man zahlen muss, wenn man so eine Revolution macht, dass man dann sagen muss, also früher hieß es immer, die Revolution frisst ihre Kinder, mittlerweile kann man sagen, sie frisst ihre Mütter und Väter.
Ach, würde ich so verallgemeinern, würde ich diese Beispiele nicht, die ich eben genannt habe. Also die meisten, viele meiner Freunde kommen ja aus der Opposition der DDR. Und auch wenn sie jetzt wieder in der Opposition sind oder die Bundesregierung kritisieren oder Vorschläge haben, wie man alles anders machen kann, sind sie doch sehr froh, dass sie in Freiheit leben und sie nicht eingeschränkt werden und öffentlich alles sagen können, was ihnen durch den Kopf geht. Das wissen sie schon zu schätzen. Das heißt ja aber nicht, dass wir das Land, in dem wir leben, für das gelobte Land hielten.
Erinnern, aufarbeiten, gegen das Vergessen eintreten, das ist zu einer Lebensaufgabe von Marianne Birtler geworden, unserer Gesprächspartnerin in der heutigen Passage 2. Frau Birtler, von 2002 bis 2012 waren Sie als Nachfolgerin von Joachim Gauck Chefin jener Behörde zur Aufarbeitung der Stasi-Akten, die eben unter Joachim Gauck ihre Arbeit aufgenommen hatte. Gibt es eigentlich weltweit eine vergleichbare Organisation, die so zeitnah nach der Revolution die Akten der Geheimpolizei einer Diktatur dann auch einsichtig gemacht hat?
Inzwischen gibt es die in einigen früheren Ostblockländern, Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien. Aber es stimmt schon, wir waren die Ersten. Wir haben sehr schnell, also bereits im Winter 1989-90, in allen Regionen sind Gruppen losgegangen und haben die Dienststellen der Staatssicherheit besetzt, um auch die Vernichtungsaktionen zu stoppen, von denen wir wussten. Und daraus ist dann bereits zu DDR-Zeiten noch, also von der ersten frei gewählten Volkskammer, zu der ich gehörte, eine gesetzliche Grundlage geschaffen worden, die Akten auch zugänglich zu machen. Dann war das nochmal im Zusammenhang der deutschen Einheit sehr schwer, das dann auch für das vereinte Deutschland zu erreichen. Da waren überhaupt nicht alle amüsiert. Viele hätten gern die Akten für 30 Jahre erstmal weggesperrt. Aber das haben wir geschafft durch ziemlich fantasievolle und machtvolle Aktivitäten. Ja, und damit war der Weg frei. Unsere östlichen Nachbarn beispielsweise in Polen, die fanden das zuerst gar nicht lustig und dachten, die Deutschen mal wieder, jetzt gründen sie auch noch für diese Akten der Behörde. Typisch, typisch. Bis sich dort aber herausgestellt hat, die verschlossenen Archive sind ja noch viel gefährlicher als die offenen, weil die Leute mit diesem Herrschaftswissen ja noch rumliefen und wirklich jederzeit diese Akten nutzen konnten, ohne dass man Gelegenheit hatte, mal zu schauen, was war denn wirklich. Und deswegen gab es allmählich auch ein Umdenken. Und jetzt gibt es in einer ganzen Reihe von Ländern vergleichbare Institutionen, die auch eng zusammenarbeiten.
Wie muss man sich denn diese Aufarbeitung konkret vorstellen? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten Sie zum Beispiel?
Na, am Anfang waren das über 3000, nachdem die Behörde aufgebaut wurde. Jetzt, als ich die Behörde abgab, waren es noch 1600 ungefähr. Also weil es werden vergleichsweise zurückhaltend neue eingestellt und es scheiden ja immer mehr aus. Man hat auch damals nicht gewusst, wie lange das Interesse anhalten würde. Also als die Behörde gegründet wurde, ging man so von 10 Jahren aus und dachte, dann sind die Akten gelesen und fertig. Aber es ist ja ganz anders gekommen. Die Akten werden ja für unterschiedliche Zwecke genutzt. Nach wie vor am meisten durch Privatpersonen, die ihre eigene Akte lesen wollen. Da gibt es viele, die jetzt erst den Antrag stellen. Oder es kommen die Kinder, wenn ihre Eltern verstorben sind und wollen die Akten sehen. Dann werden sie immer noch ab und an gebraucht, um festzustellen, wer hat denn für die Stasi gearbeitet. Das wird natürlich weniger im Laufe der Zeit nach solchem Zeitabstand. Und die Unterlagen werden sehr intensiv genutzt, auch für Zwecke der Forschung und der politischen Bildung. Und nicht nur der Forschung zur Staatssicherheit. Man muss ja wissen, dass in den Akten über alle Bereiche des Lebens in der DDR Buch geführt wurde, kann man eigentlich so sagen. Wirtschaft, Kultur, Literatur, Sport und so. Über all das finden Sie in wichtige Informationen in den Akten, die es häufig anderswo gar nicht mehr gibt. Also ohne die Stasi-Akten ist kaum eine seriöse DDR-Forschung möglich.
Was mich jetzt am meisten erstaunt, ist, dass Sie sagen, heute kommen auch noch Privatpersonen. Das heißt, es waren Menschen, die wollten es verdrängen, jetzt einfach zunächst mal, sich damit noch nicht auseinandersetzen.
Ja, die brauchten ihre Zeit. Also manchmal, oder mir sagt jemand, ach, ich wollte das machen, wenn ich jetzt in Ruhestand gehe, in aller Ruhe. Manche vielleicht auch, weil sie in den ersten Jahren Angst hatten, da Informationen zu bekommen, die sie intuitiv noch gar nicht wollten oder Angst hatten, wie sie damit umgehen würden. Also ganz, und dann, es ist ja so, sehr alte Menschen fangen ja dann nochmal neu an, über ihre ersten Jahre nachzudenken und so. Das wissen wir ja. Und ich bin sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt, weil die Akten sind natürlich nicht alles, was man über die Vergangenheit wissen muss, aber sie sind für viele sehr interessant, natürlich erst recht für solche, denen von der Stasi übel mitgespielt wurde und deren Leben stark beeinträchtigt wurde. Die erfahren ja überhaupt erst aus den Akten, was da überhaupt los war zum Teil.
Gab es denn viele Dramen dann auch anschließend? Also wenn die Leute zum Beispiel gelesen haben, mein eigener Ehemann hat mich verraten und bespitzelt, das muss ja so schrecklich sein. Gab es da nicht auch Rache und Drama?
Das war die große Sorge damals und eines der wichtigsten Argumente derer, die die Akten eigentlich wegschließen wollten. Darum gab es Streit. Es hat sich dann herausgestellt, dass es zu solchen Racheakten überhaupt nicht gekommen ist. Obwohl viele Leute sehr erschütternde Dinge festgestellt haben, weiß ich zumindest von keinem Racheakt. Natürlich werden Freundschaften zerbrochen sein oder so, das glaube ich schon. Vielleicht waren es ja vorher auch gar keine, es fühlte sich nur so an. Aber es gab, dass die Leute sich die Köpfe einschlagen oder übereinander herfielen, davon konnte überhaupt keine Rede sein. Die Menschen sind überwiegend ganz besonnen, ganz ruhig mit dem umgegangen, was sie da gelesen haben.
Wenn Sie gelesen haben über Menschen, die Sie zum Beispiel verraten haben, haben Sie dann auch andere verstanden, die dann wirklich Rachegefühle bekommen haben?
Ja, wie gesagt, also das, was ich zu meinem eigenen Leben da gelesen habe, das war nicht geeignet, natürlich war ich wütend oder hab auch den Kopf geschüttelt und so, aber es ist mir ja, wie gesagt, es haben andere viel mehr erlitten von der Stasi. Und da könnte ich schon verstehen, dass sie wütend sind oder auf Vergeltung drängen. Aber ich habe das nicht erlebt. Also die meisten hatten dann auch ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Aber dass sie Rachegelüste hatten. Vielleicht ist das auch dadurch etwas abgemildert worden, weil diese Leute ja inzwischen ihre Macht und ihren Einfluss verloren haben, oft auch ihren Job, weil man eben als früherer Stasi-Mitarbeiter eben in bestimmten Berufen nicht gern gesehen war. Wir haben auch in Brandenburg damals alle Lehrer überprüft, weil die Eltern sagten, ich will nicht, dass mein Kind von einem früheren Spitzel unterrichtet wird. Und dann muss man natürlich nochmal, und dazu habe ich immer ermutigt, sehr genau hinschauen, weil IM, also IM ist ja die Abkürzung für inoffizieller Mitarbeiter, ist nicht gleich IM. Sie haben, nehmen Sie das Beispiel eines jungen Mannes, der schon als Schüler mit 16 von der Stasi angeworben wurde und 3 Jahre später hat er gesagt, ich will das nicht mehr. Und das Ganze liegt 20 Jahre zurück. Und es gibt aber immer noch eine Akte im Archiv mit seinem Namen, wo IM draufsteht. Und das müssen Sie natürlich ganz anders beurteilen als den Fall eines Menschen, der bis zum November 89 lange Berichte über seine Mitmenschen verfasst hat. Und ich habe immer dazu ermutigt, brechen Sie nicht gleich den Stab über jemand, weil Sie hören, der war IM. Gucken Sie mir erst mal genau, wann war das, was hat er gemacht, vor allen Dingen, was hat er nicht gemacht. Und so. Also da liegt wirklich jeder Fall anders und das ist sehr wichtig zu wissen.
Wussten diese IMs denn in jedem Fall, wie sehr sie ihren Opfern schaden?
Ich glaube, viele haben das einfach für sich abgestritten. Denn wenn sie direkt denunziert haben, dann war das sowieso, denke ich, was sehr Schlimmes. Aber es gab ja auch welche, die versucht haben, sagen wir mal, weil sie haben sich nicht getraut, sich der Stasi zu entziehen, aber haben sich wenigstens bemüht, nichts Böses über ihre Mitmenschen zu sagen. Das Problem war nur, die Stasi hat ja die Puzzleteile zusammengesetzt über Menschen. Und wenn sie über eine Nachbarin sagen, ach, die liebt ihre Kinder über alles, dann ist das ja keine üble Nachrede. Aber für die Stasi konnte das ein wichtiger Hinweis sein, aha, da können wir sie kriegen. Das ist ihr schwacher Punkt. Und deswegen konnte ein einzelner Spitzel überhaupt nicht beurteilen, womit er jemand anders schadet oder nicht.
Können Sie jetzt nach dieser doch langen Zeit der Aufarbeitung einer dunklen Vergangenheit sagen, diese Aufarbeitung der Akten hat eher zur Versöhnung als zur Spaltung des Zusammenwachsens Deutschlands beigetragen?
Würde ich unbedingt bejahen, denn ich bin ja Christ und ich weiß, dass zur Versöhnung gehört, dass erstmal die Karten auf den Tisch kommen. Vorher ist es billig, dann ist es Friedhofsruhe, die kann man natürlich auch haben. Aber Versöhnung ist etwas, was Klarheit und Wahrheit voraussetzt. Und ich spreche auch von der Versöhnung von Menschen mit ihrer eigenen Geschichte, die manchmal, die nachher gar nicht mehr so viel mit anderen Menschen zu tun hat. Aber es war manchmal ein dunkler Weg, dadurch die Akten zu lesen, das alles nochmal durchzuleben. Aber ich habe auch erlebt, wie Menschen denn irgendwann, auch wenn sie früher in Haft waren und verraten worden sind, dann auch endlich Frieden mit ihrem eigenen Leben schließen konnten. Das konnten sie aber auch nur, weil sie einmal erfahren mussten, was ist denn wirklich passiert.
Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs, Frau Birtle, noch aus Ihrem Buch zitieren, und zwar den ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel, den Sie da beschrieben, und der sagt, es wäre unverständlich, das traurige Erbe der letzten 40 Jahre als etwas Fremdes zu begreifen, das uns ein entfernter Verwandter hinterlassen hat. Wir müssen im Gegenteil dieses Erbe als etwas akzeptieren, was wir selber haben an uns geschehen lassen. Dieser sehr starke Satz, wenn Sie den nehmen und Ihre Lebenserfahrung, heißt das, dass die Geschichte der Opfer und die Geschichte der Täter immer untrennbar auch zusammengehört?
Ja, zumindest ist kein Mensch nur Opfer oder nur Täter. Kann sein, dass dieser Satz eher darauf zielte, dass die Menschen im Ostblock ja häufig Polen, Ungarn und andere immer meinten, eigentlich waren es ja die Russen, die uns unterdrückt haben. Und das hat dann die Menschen im Lande gehindert, sich auch mit dem eigenen Anteil auseinanderzusetzen, mit der eigenen Verantwortung. Aber es gilt auch für das Individuum, glaube ich, dass es richtig ist zu sehen, es gibt nicht nur die Bösen und die Guten. Auch ich als frühere Dissidentin habe Erinnerungen, wo ich nachträglich noch rot werden könnte. Und sicherlich gibt es in vielen, die ihre Mitmenschen verraten haben, auch Ecken, wo man sagt, vielleicht waren sie da auch ganz anständig oder so. Also gibt auch mit dem Mut ist das so eine Sache. Ich kenne Leute, die waren als Oppositionelle unglaublich mutig, aber in einer handfesten Auseinandersetzung mit ihrem Ehepartner waren sie plötzlich so klein mit Hut. Ja, also wir sind ja nicht aus einem Stück. sondern es kommt ja immer, man muss ja immer genau fragen, in welcher Situation hast du bestanden oder eben auch nicht.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Birtler. Vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer, der Erfolg einer friedlichen Revolution in der DDR, an der die Bürgerrechtlerin Marianne Birtler maßgeblich auch beteiligt war. Ihr Buch »Halbes Leben, ganzes Land, ganzes Leben« gibt sehr intensiv Auskunft über diese Zeit und ist im Hansa Verlag erschienen. Das war die Passage 2, heute mit Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.